D-Radio Wissen. Hörsaal. Rein in den Elfenbeinturm. Es gilt das gesprochene Wort. In Universitäten, Akademien und Forschungszentren. Die großen Köpfe der Vergangenheit. Die besten Hirne der Gegenwart.
Mit Hans-Jürgen Bartsch. Wie fühlen sich Migranten in Deutschland? Wie fühlen Minderheiten? Wie sieht die Kommunikation in der Gesellschaft dann aus, wenn es viele Minderheiten gibt und gar nicht mehr klar ist, wer zur Minder- und wer zur Mehrheit gehört? Das Berliner Einstein-Forum hat im Jüdischen Museum am 28. und 29. Oktober vergangenen Jahres ein Symposium unter dem Titel »Visionen der Zugehörigkeit Juden, Türken und andere Deutsche« veranstaltet. Anlass war das 10-jährige Jubiläum des Jüdischen Museums. Das Jubiläumssymposion war eine Kooperation mit dem Netzwerk Deutschland Plus. Im Kern des Diskurses stand die Frage, was ist Deutsch im 21. Jahrhundert? Geladen waren 4 Referenten, die ihre Sicht auf diese Frage dem Publikum in 5-minütigen Kurzvorträgen skizzierten. Den Anfang macht Yannis Panayotidis vom European University Institute in Florenz. Er ist 1981 in Hessen geboren und hat osteuropäische Geschichte und internationale Beziehungen in Tübingen studiert.
Ich werde auch von Namen reden, allerdings nicht von unseren Namen, sondern von den Namen deutscher Spätaussiedler, die hier zwar nicht vertreten sind auf diesem Podium, aber vor allem in den späten 80ern und frühen 90er Jahren in recht großen Zahlen nach Deutschland kamen. Auf das Thema ihrer Namen bin ich im Rahmen meiner Dissertation zur Aussiedlermigration nach Deutschland und jüdischer Aliyah nach Israel gestoßen. In einem Fachmagazin für Standesbeamte, das Standesamt genannt, fand ich eine ausgedehnte Expertendiskussion zum Thema der Namensführung der Aussiedler aus den Jahren 1989 bis 1992. An sich war diese Debatte rein technisch. Wie können die Namen von Deutschen aus Russland aus dem Kyrillischen ins Deutsche umgeschrieben werden? Was passiert mit den im Deutschen nicht existenten Vatersnamen? Wie kann der Vorname ins Deutsche übertragen werden? Über diese technischen Aspekte hinaus waren die Begründungen allerdings interessant, die in dieser Debatte geliefert wurden, warum man den Aussiedlern eine möglichst leichte und möglichst vollständige Eindeutschung ihrer Namen ermöglichen sollte. Vom Integrationswillen der Aussiedler war da die Rede, dem man entgegenkommen müsse. Von ihrem Willen, sich von der Vergangenheit im Ausland zu trennen. Vom Ziel der vollständigen Wiedereingliederung der Aussiedler in ihrem Ursprungsland. Damit war natürlich Deutschland gemeint. Wie es einer der Diskutanten damals formulierte, ich zitiere, die Reaktion des gesellschaftlichen Umfelds liegt auf der Hand. Helmut Grigorjewitsch Hoffmann, das kann kein echter Deutscher sein. Das wirft für den Betrachter natürlich die Frage auf, wie heißt denn ein echter Deutscher? Und wer ist ein echter Deutscher? Und sollten nur deutsche Aussiedler die Möglichkeit haben, einen echten deutschen Namen zu tragen? Der eben zitierte Experte meinte, dass es ja völlig normal sei, dass der Name eines Engländers, eines Vietnamesen sich nicht ändere, wenn er in Deutschland eingebürgert werde. Denn er erhalte ja die Staatsangehörigkeit eines Landes, das ihm im Grunde fremd sei. Bei deutschen Volkszugehörigen, die in die Heimat ihrer Vorfahren zurückkehren, sei dies völlig anders. In der Praxis sah das dann so aus, dass seit 1993 Aussiedler per Erklärung an Eidesstatt ihren fremdländischen, wie es heißt, also ihren meistens slawischen Vornamen, durch einen deutschen ersetzen können. Und seit 2007 gilt das sogar für den Nachnamen. So wird dann der Wladimir zum Waldemar, der Ivan zum Johann und die Irina zur Irene, so sie das denn wollen. Und wenn der slawische Name kein Pendant im Deutschen hat, kann ein neuer deutscher Name gewählt werden. Mit der Freiwilligkeit ist das dann allerdings so eine Sache. In einem Interview, das ich im Rahmen meiner Forschung durchgeführt habe, erfuhr ich von einer Spätaussiedlerin aus Russland, einer Svetlana, dass man ihr im Aufnahmelager mitteilte, sie müsse einen deutschen Namen annehmen. Jetzt, sofort, auf der Stelle. So wurde aus der Svetlana eine Elisabeth, weil sich ihre Eltern daran erinnerten, dass sie sie als Kind mal so nennen wollten. Es ist nicht ganz klar, was den registrierenden Beamten zu dieser Zwangseindeutschung bewegte, aber grundsätzlich, denke ich, ist die Sache die. In dem Moment, wo die Möglichkeit gegeben wird, den Namen einzudeutschen, wird auch eine gewisse Erwartungshaltung formuliert. Wer trotz dieser Möglichkeit danach immer noch Svetlana oder Igor heißt, ist selber schuld, wenn sie oder er noch als Russe identifiziert wird. Richtig grotesk wird das Ganze allerdings, finde ich, vor einem anderen Hintergrund. In dem Zeitraum, von dem hier die Rede ist, war die Liberalisierung und Diversifizierung der Namensgebungspraxis in Deutschland schon sehr weit fortgeschritten. Der populärste Vorname für neugeborene Jungen im Jahr 1991 war der bis dahin recht undeutsche Kevin. Eine Aussiedlerfamilie in meiner Nachbarschaft, und damit wären wir bei der biografischen Dimension, nannte ihr erstes in Deutschland geborenes Kind so. Das hat mich damals verwundert, aber im Nachhinein ergibt das Sinn. Diese Leute wollten sich integrieren und hatten zu diesem Zweck mit Sicherheit ihr Umfeld ganz genau studiert. Was wäre besser geeignet zur Integration, als dem eigenen Kind den populärsten Namen dieser Zeit zu geben? Was dann unterm Strich als Erkenntnis bleibt, denke ich, ist, dass es in den frühen 90ern schon ziemlich wenig Sinn machte, von echten deutschen Namen zu reden. Was ein deutscher Name ist, unterliegt einem stetigen Wandel. Biografische Dimension Nummer 2. Als ich ein Kind war, war Jannis kein deutscher Name. Aber inzwischen ist er mir schon öfter bei Deutschen ohne jeglichen Migrationshintergrund untergekommen. Und genauso ist das mit den Nachnamen. Das erscheint mir unglaublich anachronistisch, im Jahr 2007 per Gesetz die Eindeutschung von Nachnamen zu ermöglichen. Ich meine, wenn wir uns fragen, ist Kowalski ein deutscher Nachname? Natürlich, im Ruhrgebiet allemal. Und ich denke, so könnte Rybakov auch zum deutschen Nachnamen werden, ohne dass man ihn durch Übersetzung gleich zum Fischer macht. Genauso eigentlich mit allen ausländischen Namen. Das ist alles eine Sache der Gewohnheit. Wenn Namen wie Gomez und Özil nur oft genug im Zusammenhang mit der deutschen Nationalmannschaft erwähnt werden, denke ich, wird sich diese Gewohnheit einstellen. Und dann wird das Argument dieses vorher zitierten Standesbeamten vom Kopf auf die Füße gestellt. Dann behält der Engländer oder Vietnamese oder Türke oder Russe oder egal wer seinen Namen, wenn er deutscher Staatsbürger wird, nicht deshalb, weil ihm dieses Land eigentlich fremd ist, sondern genau umgekehrt, weil er und sein Name diesem Land nicht mehr fremd sind.
Soweit Yannis Panayotidis. Es folgt nun Hatice Akgün, Schriftstellerin und Journalistin. Sie ist bekannt geworden durch das 2005 erschienene Buch Einmal Hans mit scharfer Soße und 2008 durch Ali zum Dessert.
Ich möchte Sie gerne ein bisschen in meine Heimat entführen und Sie werden sich wundern, was meine Heimat ist. Vor einiger Zeit wurde ich gefragt, was für mich Heimat bedeute. Ich musste nicht lange überlegen, denn ich habe da ein ganz bestimmtes Bild vor Augen. Heimat ist für mich die A42, die durch Duisburg geht. Hochöfen, die in den Himmel ragen. Ich kenne die A42 innen und auswendig. Aber auch wenn ich zum millionsten Mal dort entlang fahre, berührt es mich. Das ist Heimat. Mit Duisburg verbinde ich meine Kindheit, meine Jugend und auch eine Zeit, in der ich noch keinen Migrationshintergrund hatte und einfach nur Hatice, der Mensch war. Eines hat meine Stadt für mich immer einzigartig gemacht. Hier ist jeder Duisburger, ganz egal, woher er kommt oder woran er glaubt. Übrigens, unsere Nachbarin hieß Koslowski. Also ja. Deswegen, er hat also recht gehabt. Duisburg hat mir vor vielen Jahren den deutschen Pass gegeben. Auch mein Deutsch lässt schon lange nicht mehr auf meine Herkunft schließen. Trotzdem fällt es mir etwas schwer zu sagen, ich bin Deutsche. Manchmal fühle ich mich sogar monatelang kein einziges Mal türkisch. Erst wenn ich neue Menschen kennenlerne, die mich fragen, woher ich komme, reißen sie mich aus meiner deutschen Welt. Aus Berlin, antworte ich. Nein, nein, ursprünglich, fragen sie. Aus Duisburg, sage ich. Und dann kommt immer diese eine Frage. Nein, 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 ich meine, wo liegen denn ihre Wurzeln? Deshalb füge ich bei der Beschreibung meiner Person meist noch einen erklärenden Satz hinzu. Ich bin Deutsche, aber meine Eltern kommen aus der Türkei. Wobei das auch gar nicht mehr stimmt, denn eigentlich leben sie in Duisburg. Meistens sage ich aber nur, ich bin Türkin. Dann aber meint mein Gegenüber, wirklich? Sie sind Türkin? Sie sprechen aber sehr gutes Deutsch. Und ich beende den Herkunftswirrwarr mit dem Satz, Hatice, ich bin doch nur Hatice aus Duisburg. Ich saß nie zwischen zwei Stühlen, steckte nicht zwischen zwei Kulturen fest und schon gar nicht fühlte ich mich zerrissen auf der Suche nach meiner Identität. Wenn man mich früher gefragt hat, als was ich mich fühle, Deutsche oder Türkin, in welcher Sprache ich träume, Deutsch oder Türkisch und wie viel Prozent an mir türkisch oder deutsch seien, kreisten die Gedanken in einer Endlosschleife in meinem Kopf und ich bemühte mich, eine Antwort zu finden. Ich weiß sie bis heute nicht. Als Kind, muss ich gestehen, habe ich mich oft seltsam gefühlt. Ich dachte, meine Familie und ich seien sonderbar. Meine Mutter trägt ein Kopftuch, wir essen anders, wir sprechen anders. Und erst als ich älter wurde, merkte ich, mit welchem Reichtum ich gesegnet war, da ich die Chance hatte, mit zwei Sprachen und zwei Kulturen gleichzeitig aufzuwachsen. Und dass ich eine Menge vermissen würde, wenn ich mich für eine meiner Welten entscheiden müsste. Zwei Lebenswelten bedeuten eine doppelte Chance. Anderen Ursprungs zu sein, ist für mich faszinierend. Jemand, der zwei Kulturen in sich vereint, zwei Sprachen spricht, exotisch aussieht und einen Lebenslauf mit Ecken und Kanten hat, kann viele Geschichten erzählen. Aber in diesen Tagen scheinen meine Ecken und Kanten auf eine feindliche Weise übermächtig zu werden. Bei meinen Lesungen gibt es längst nicht mehr viel zu lachen. Immer kommt dieser Punkt, wo einer aufsteht und etwas fragt. Keine Frage zu meinem Buch, sondern wie stehen Sie zum Ehrenmord? Oder was halten Sie von Zwangsverheiratungen? Erklären Sie uns doch mal, warum türkische Väter so etwas machen. So schwingt dann mit, dass ich es doch wissen müsse. Ich sei ja schließlich eine von denen. Aber ich weiß es nicht, warum es Väter gibt, die ihre Töchter gegen ihren Willen verheiraten. Natürlich verurteile ich das, antworte ich. Aber dazu muss ich doch nicht Türkin oder Deutsche sein. Dazu reicht es völlig, Mensch zu sein. Und dann ist die Lesung zu Ende. Ich werde mir mein doppeltes Leben nicht vermiesen lassen. Ich genieße meine zwei Welten, denn ich schöpfe lustvoll aus zwei Kulturen. Ein türkisches Sprichwort sagt, Sorma kişinin aslını, sohbetinden belli eder. Frage niemanden nach seiner Herkunft. Er wird sie in seinen Erzählungen offenbaren.
Das war Hatice Akgün. Als nächstes hören wir Adriana Letrari, deren Vorfahren bereits 1850 von Italien nach Deutschland ausgewandert sind. Sie selbst kam 1979 in Neustrelitz in einem Staat zur Welt, den es heute nicht mehr gibt, in der DDR. Letrari hat ein Projekt ins Leben gerufen unter dem Titel »Dritte Generation Ostdeutschland«, in dem Menschen zusammenkommen, die etwa zwischen 1975 und 1985 geboren sind.
Dass wir in zwei Systemen gelebt haben und dass uns auch bewusst ist, scheint mir, ist für uns eine ganz neue Erkenntnis. Insofern möchte ich auch gleich sagen, ich bin jetzt gerade sehr berührt von den beiden Beiträgen, überhaupt von der ganzen Runde, weil es für mich, und dafür kann ich auch für das Projekt sprechen, eine ganz wunderbare Situation ist, nämlich die Gelegenheit zu haben, auch öffentlich darüber gemeinsam zu sprechen, wo liegen denn mögliche gemeinsame Erfahrungsräume, aber vielleicht auch Unterschiede. Ich würde mich auch mit Ihnen heute Abend gerne auf die Spurensuche begeben, die wir also im Projekt tatsächlich auch begonnen haben. Und bevor ich etwas zum Projekt erzähle, verrate ich Ihnen aber etwas über mich persönlich, möchte das aber einbetten in das gesamte Ziel, was wir mit dem Projekt verfolgen. Und zwar geht es uns darum, für die dritte Generation Ostdeutschland, und jetzt fragen wir uns alle, wer ist das eigentlich? Will ich auch gleich mal lüften. Das sind die Personen, die zwischen 75 und 85 im Osten geboren sind. Wobei wir auch alle sagen, alle, die uns jetzt anrufen und sagen, ich bin aber 74 geboren, darf ich auch mitmachen? Da sind wir sehr offen und haben das wirklich nur als Leitmarken für uns festgelegt. Das ist also die dritte Generation und es scheint auch nicht zu verwundern, dass wir uns möglicherweise mit der dritten da auch anlehnen an ähnliche Diskurse, die wir hier in Deutschland schon kennen. Also, was wollen wir erreichen? Wir glauben, dass die dritte Generation in der Tat über Potenziale verfügt, über Ressourcen, die sie selber in bislang einer gemeinsamen Sprachlosigkeit eigentlich vereint. Also wir sind eigentlich noch nicht so weit, wie Frau Akgün das vom wunderbaren Text beschrieben hat, sozusagen sehr stolz darauf zu sein, dass wir in zwei Systemen aufgewachsen sind und diese kennen, sondern im Gegenteil, wir kennen, glaube ich, sehr gut das Gefühl, dass wir eher davon Abstand nehmen, zu sagen, ich komme übrigens aus Neustrelitz, da bin ich geboren und ich bin in Rostock aufgewachsen und das liegt in Mecklenburg-Vorpommern. Diese Erfahrung teilen viele bis hin zu der Situation, dass man auch gerne, wenn man in Sachsen aufgewachsen ist, seinen Dialekt, den man möglicherweise dort sich als Kind angeeignet hat, auch so weit abtrainiert, dass man gut in Berlin überleben kann. Ich hatte Ihnen versprochen, Ihnen etwas über mich zu erzählen. Das möchte ich hiermit einlösen, weil ich glaube, dass wir daraus vielleicht auch das eine oder andere ablesen können. Also in der Tat habe ich eine soziale Verwandtschaft und auch eine große persönliche Leidenschaft für Italien. Ich habe ja diesen Namen, auf den ich auch immer wieder gerne angesprochen werde. Ich muss Ihnen aber verraten, mein biologischer Vater heißt eigentlich Grünewald und ist schon vor meiner Geburt mit einem Ausreiseantrag, innerlich hatte er schon abgeschlossen mit der DDR, und gehörte sozusagen zu der politischen Avantgarde, die sich dann auch traute, 85 über die Prager Botschaft zu fliehen, mit zurück nach Berlin, Hausarrest und von Herrn Vogel, der vielleicht auch bekannt ist als Rechtsanwalt, herausgekauft zu werden. Ich hatte eine Mutter, habe ich Gott sei Dank immer noch, die sich eher dafür entschieden hatte, weil mütterlicherseits die Eltern sehr viel Westverwandtschaft auch hatten, sich im politischen System zurückzuhalten. Und hatte einen Vater, mit dem ich aufgewachsen bin, der bei der Nationalen Volksarmee arbeitete und dort politischer Offizier war. Also man eher sagen könnte, der das System der DDR unterstützte. Sie können sich jetzt also alle vorstellen, in was für einem ideologischen Spannungsfeld ich aufgewachsen bin. Und ich glaube, diese Ambivalenzen, die ich da erlebt habe, die teilen möglicherweise auch andere. Also die Ambivalenzen, die unsere Eltern schon während des Systems hatten, also als wir Kinder waren, und die sie dann erst recht hatten, als die friedliche Revolution sich realisiert hatte und sie dann im Grunde, man sagt ja immer, Umbrüche hatte. Man muss ja genauer hingucken und sagen, für einige Aufbrüche hatte, für andere und viele, vor allem aber Einbrüche bis heute. Und diese Erschütterungen dort zu erleben, auch die freien Räume, also diese Anarchie, die es für uns dann gab, das sage ich immer gerne, was haben wir dann angefangen, den Schulfunk und die Schülerzeitung und alles zu ergründen, weil es gab ja letztlich nichts, worauf man erstmal zurückgreifen konnte, die auch zu nutzen, was uns, glaube ich, bis heute möglicherweise auch einen anderen Umgang mit Autoritäten beschert. Und was dann zum Beispiel auch passierte, ist, dass dann viele sich entschieden haben, doch am Ende Ostdeutschland zu verlassen und die große weite Welt, also international, zu suchen, um vielleicht auch möglichst weit weg von Ostdeutschland zu kommen. Das ging auch mir so. Ich bin dann nach Berlin gegangen, habe studiert. Ich bin nach Afrika gegangen, habe dort studiert. Ich bin danach nach Brüssel gegangen, wo ich sagen muss, in Afrika habe ich eigentlich gelernt, dass ich Europäerin bin. Bin dann deshalb nach Brüssel gegangen, als ich wiederkam. Und in Brüssel erst ist mir eigentlich aufgefallen, ob jetzt wirklich mein kultureller, gesellschaftlicher, politischer Bezugspunkt Deutschland ist, in der Verfasstheit auch, in den Positionen, die ich dort finde, oder ob ich nicht aus einer Ecke Deutschlands komme, die noch ganz andere strukturelle, mentale, sozialen Bedingungen unterlegen ist. Und mir ist klar geworden, dann so wie viele in meinem Alter, die jetzt anfangen, in den Beruf zu gehen, ich kann da auch nur meine Identität, meine Kraft, meinen Ort finden, wenn ich meine Wurzeln wirklich verstehe. Und dann habe ich erst gedacht, ich habe irgendwie eine Neurose, es geht vielleicht nur mir so. Und habe dann zum Glück andere gefragt, geht's euch auch so? Und alle sagten ja. Und in dieser Nacht ist etwas geboren, was jetzt nach einem halben Jahr 1500 Menschen schon interessiert. Und wir haben eine große Konferenz hinter uns. Und ich sage nur, momentan laufen sie uns die Bude ein. Warum? Weil wir, glaube ich, einen Punkt ansprechen, der bisher kollektiv beschwiegen worden ist und weil es eine Sehnsucht danach gibt, in der Generation dessen bewusst zu werden, was Sie so schön beschrieben haben. Ich kann den Bogen nur spannen und ich hoffe einfach, dass wir heute Abend noch mehr dieser Gemeinsamkeiten finden und die ich gerne wieder ins Netzwerk mitnehme und dafür ermutige, mit dem Selbstbewusstsein auch nach draußen zu gehen und ein bisschen mehr positives und ressourcenorientiertes Ostdeutschland zu präsentieren und zu kommunizieren.
Nach Adriana Letrari referierte in Berlin Mischa Gabovic vom Einstein-Forum. Er erblickte 1977 in Moskau das Licht der Welt und hat Soziologie sowie Geschichte studiert.
Also ich habe jetzt in dieser ersten Runde zumindest das letzte Wort und werde dieses Privileg voll ausnutzen. Und ich habe mir überlegt, durch dieses Arrangement sind mir hier zwei Möglichkeiten vorgegeben, wie ich das machen kann. Zum einen habe ich hier diese Antenne und kann sozusagen als Außerirdischer auftreten, der also diesen anthropologischen Blick auf die fremde Kultur hat. Und Anthropologen tendieren ja oft dazu, Kulturen ein bisschen als separat oder sogar essentialistisch irgendwie zu analysieren. Also eine Kultur ist grundsätzlich anders als die Kultur daneben. Das wäre eine Möglichkeit. Ein bisschen was davon wird vielleicht mit reinspielen in dem, was ich sage. Die andere Möglichkeit von Ihnen aus gesehen, sitze ich ja, glaube ich, links außen. Deshalb könnte ich auch ein bisschen was über soziale Gerechtigkeit sagen und was das mit Identitäten zu tun hat. Und ich glaube, das ziehe ich doch ein bisschen vor, jetzt im Kontext dieses Gesprächs. Ich möchte versuchen, ganz unverschämt ein bisschen zu resümieren, was bis jetzt angeklungen ist. Wir sind uns alle einig, etwas, das früher als nicht ganz deutsch galt oder als nicht ganz dem bundesdeutschen, dem westdeutschen Mainstream entsprechend, ist inzwischen oder sollte zumindest inzwischen als deutsch akzeptiert werden. Seien es komische Namen wie Irina oder Grabowski oder Gabowitsch, seien es komische Duisburger, deren Eltern aus irgendwelchen Ländern kamen, die uns nicht ganz koscher vorkommen. Ja, oder verschiedene Herkünfte, verschiedene Namen, verschiedene Bezeichnungen, die uns irgendwie nicht mit dem abendländischen Kanon sozusagen in die gymnasiale Wiege gelegt wurden. Das alles ist inzwischen in der dritten Generation, sagen wir mal, als deutsch anzusehen. Das sollten wir akzeptieren. Also wir sollten unsere Energien sozusagen darauf verwenden, dass allen klar wird, auch Irina, auch Hatice, auch Letrari ist heutzutage deutsch. Zweitens, etwas oder jemand, der oder das oder die deutsch ist heute, muss nicht nur deutsch sein und muss auch nicht irgendwie zu 50% deutsch sein. Ja, das heißt also, wenn man deutsch ist und gleichzeitig noch türkisch, russisch, griechisch, ostdeutsch, westdeutsch und so weiter und so fort, dann sind das alles Sachen, die kompatibel sind miteinander. Man braucht nicht unbedingt zwischen diesen Dingen zu wählen. Und man muss das nicht unbedingt in irgendwie 58 und 42 Prozentteile einteilen. Ja. Das ist, glaube ich, auch sehr wichtig und das ist auch bei weitem noch nicht bei allen angekommen, dass es eben durchaus wirklich auch in der Praxis, in der Alltagspraxis, in der Lebenswirklichkeit durchaus möglich ist, vollkommen deutsch zu sein. Also auch, ich weiß nicht, das Sandmännchen und die Sendung mit der Maus geguckt zu haben als Kind und gleichzeitig noch irgendwelche anderen Sprachen zu sprechen. Das geht. Das heißt, Identität ist kein Nullsummenspiel. Ja. Man kann auf verschiedene Weisen kombinieren und es kommt manchmal dabei sozusagen mehr als die ursprünglich angedachten 100% raus. Das ist mir alles persönlich sehr bekannt, auch autobiografisch und auch sehr sympathisch. Ich habe auch schon längst die Nase voll davon, immer sagen zu müssen, nein, Gabowitsch ist kein besonders komplizierter Name und ich heiße nicht Grabowski und das ist überhaupt kein R in meinem Namen. Ja. Ich bin es schon lange satt, immer erklären zu müssen, wo ich überall herkomme. Und diese ganze komische Frage, die man in Europa oder in der alten Welt so gerne stellt. Wo kommst du her? Nerelisin. Ja? Finde ich irgendwie komisch. Ich sage immer, in Amerika fragt man viel lieber, wo gehst du hin? Was hast du für Pläne? Irgendwann habe ich dann angefangen, immer zu sagen, Pakistan. Ich komme aus Pakistan. Viele Leute haben mir geglaubt, bis ich einen getroffen habe, der tatsächlich Urdu sprach. Das war dann ein Problem. Aber, wie gesagt, ich will mich nicht darüber lustig machen, auch wenn ich das jetzt so ein bisschen durch den Kakao ziehe. Ich finde das tatsächlich sehr wichtige Aufgaben, nicht nur in Deutschland, sondern in Europa oder sagen wir in Osteuropa allgemein. Und Deutschland ist in dieser Hinsicht durchaus ein osteuropäisches Land. Aber dieser ganze Identitätsdiskurs birgt natürlich auch Gefahren. Jetzt komme ich zu meiner Linksaußenposition. Wenn man nämlich so viel Energie darauf aufwendet, bestimmte Identitäten, die irgendwie kulturell, geografisch oder anders in der Herkunft verwurzelt sind, akzeptabel zu machen, dann wird es immer irgendwelche Leute geben, die sich darin nicht wiederfinden, weil sie zum Beispiel nicht diese Energie aufbringen können, weil sie nicht die Ressourcen haben, dafür zu kämpfen oder weil sie sich eben in keiner solchen exotischen Identität wiederfinden. Ich möchte einfach mal aus Interesse fragen, wie viele Leute sind heute im Publikum präsent, die nicht aus Ostdeutschland kommen und auch keine russischen, jüdischen, griechischen, türkischen, afrikanischen oder sonstigen nicht traditionell deutschen Wurzeln haben. Also sozusagen Bio-Westdeutsche. Tja, Leute, also ihr seid keine kleine, aber doch eine Minderheit heute. Und das ist vielleicht ganz angenehm, ja, wir haben diese wunderbare kulturelle Diversität, wir kommen von überall her, wir können als, ich weiß nicht, russischstämmiger, türkische Freunde haben und so weiter und so fort. Aber die Gefahr ist, wenn man zu viel davon redet, dass man sich jetzt über diese Minderheitenidentitäten definiert und die auch bitteschön akzeptiert werden sollen, dass sich dann plötzlich die Mehrheit oder die ehemalige Mehrheit irgendwie in der Minderheit wiederfindet. Ich kenne das ganz gut aus meiner Arbeit. Das ist nämlich ganz genau das, was in der Sowjetunion passiert ist. Es gab 15 sowjetische Republiken. Es gab über 100 akzeptierte Nationen, Völker und Nationalitäten. Es gab ein sehr kompliziertes System von ethnischen Privilegien oder auch Diskriminierungen. Also ganz egal, was man war, irgendwo war man privilegiert und irgendwo wurde man diskriminiert. Ob man jetzt Usbeke war oder Jude oder Russe und so weiter. Aber Russland zum Beispiel hatte keine eigene Akademie der Wissenschaften. Ja, vieles, was die sogenannten ethnischen Republiken hatten in der Sowjetunion, hatte Russland nicht. Und das führte natürlich mit auch zu einem ziemlich starken russischen Nationalismus. Das heißt, Identitäten sind wichtig. Die Kompatibilität verschiedener Identitäten miteinander ist auch wichtig. Aber man kann nicht alle so schön in Identitäten aufteilen. Und ich möchte für unsere Diskussion ein bisschen dazu aufrufen, dass wir sozusagen diese Stufe der Diversität kultureller Identitäten schon vielleicht erreicht oder fast erreicht abhaken und jetzt ein bisschen weiterdenken. Was kommt denn danach? Also können wir uns in diese schönen Sessel zurücklehnen und sagen, jetzt haben wir akzeptiert, dass man als Deutscher auch irgendwie Ali oder Mischa heißen kann und jetzt ist alles wunderschön? Oder was ist die nächste Stufe? Ja, müssen wir uns nicht überlegen, wenn wir akzeptieren, dass Deutschland eben so divers sein kann, dass es eben Leute gibt, die sich in diesen Identitäten nicht wiederfinden, die aber ganz konkrete soziale Probleme teilen mit Leuten, ganz egal welcher Herkunft und ganz egal welchen Namens.
Als letzter Referent trat Mischa Gabowitsch vom Einstein-Forum auf.
Die Radio Wissen. Hörsaal. Rein in den Elfenbeinturm. Es gilt das gesprochene Wort. In Universitäten, Akademien und Forschungszentren. Die großen Köpfe der Vergangenheit. Die besten Hirne der Gegenwart.
Im Anschluss an die Kurzvorträge senden wir nun einen Ausschnitt aus der Diskussionsrunde mit den Referenten Yannis Panayotidis, Hatice Akyün, Adriana Letrari und Mischa Gabowitsch. Die Moderation hat Iljoma Mangold von der Wochenzeitung Die Zeit.
Mir fiel bei allen vier Statements auf, dass es immer wieder einen Bezug gibt zu einer regionalen Identität und dann gerne einen Sprung auf die transnationale Ebene. Also man identifiziert sich zum Beispiel gerne mit seiner Herkunft aus Bayern und empfindet sich aber auf der nächsten Stufe dann unbedingt gleich als Europäer. Und meine erste Frage an die Runde wäre, warum ist eigentlich die Konstruktion, nämlich der Nationalstaat, die uns immer noch in unseren meisten Belangen bedient, ob nun sozialpolitisch, sicherheitspolitisch, juristisch und so weiter. Warum ist genau diese Ebene so wenig zugänglich für ein stärker emphatisch identifizierendes Verhältnis? Warum ist es leichter für Duisburg zu sein und dann wieder für Europa? Darf ich die Frage zuerst an Sie richten?
Das ist gemein. Weil Identität ein Gefühl ist, eine Emotion ist. Es ist so schwer zu beschreiben. Wir können ja nicht über Herkunft, über Identität, über all diese sehr schwammigen Begriffe, kann man ja gar nicht greifen, diskutieren, wenn man nicht akzeptiert, dass es ja immer ein Gefühl ist. Und das habe ich ja versucht mit meinem Text klarzumachen. Jeder Nicht-Duisburger, wenn ich dem sage, die A42 genau an der Stelle, dachte mal, spinnst du? Das ist doch überhaupt nicht schön. Das ist doch total grau. Die Hochöfen ist doch eine sehr dreckige Stadt. Da habe ich gesagt, nein, aber das hat für mich eine Verbindung. Das ist nämlich meine Kindheit. Das heißt, wenn ich diese Hochöfen sehe, dann habe ich meine Kindheit vor Augen. Und deswegen ist für mich dann Identität eine sehr emotionale Sache und eine sehr gefühlvolle Sache. Und dann ist es natürlich dann, es ist so schwierig, über Emotionen oder Gefühle zu sprechen, wenn es um die eigene Identität geht. Ich könnte mich jetzt wunderbar mit Ihnen wissenschaftlich über Ostdeutsche unterhalten, weil man ist ja gar nicht betroffen. Man hat darüber gelesen, man hat sich darüber informiert, ja, man hat das studiert, man weiß viel darüber, weil es angeeignet wurde. Aber mein Leben und Duisburg und diesen Patriotismus, den ich auch habe mit Duisburg, das ist ja nichts Angeeignetes, sondern das habe ich selbst erlebt. Und deswegen ist vielleicht es einfacher, dann sich mit diesem Kleinen, mit diesem Dorf dann viel näher oder diesem Dorf viel näher zu fühlen, als vielleicht dem ganzen Großen.
Würde ich meine Frage noch modifizieren und Sie an Herrn Panayotidis weitergeben. Die Nation ist aber immer noch der Bezugsrahmen, in dem auch richtig im materiellen Sinn Solidarität ausgeübt wird, also auch im Sinne der Umverteilung. Wenn wir also über Integration reden, bräuchten wir dann nicht doch wieder eine große Erzählung der Nation, damit wir alle als Solidargemeinschaft da unter einem Dach leben? Ist es nicht geradezu, wenn man sagt, man ist Einwanderungsgesellschaft, auch wünschenswert zu sagen, dann brauchen wir eine Geschichte, die uns als Nation alle, die dort qua Staatsbürgerschaft partizipieren, etwas gibt zum Partizipieren eben, ja.
Ich weiß nicht, ob wir dafür unbedingt eine Erzählung brauchen, ehrlich gesagt. Also vielleicht wird es auch einfach reichen zu sagen, gut, wer hier lebt und wer hier arbeitet, partizipiert an der Solidargemeinschaft und fertig. Und dazu muss ich nichts erzählen.
Faktisch ist es ja aber auch so, oder?
Ja, ja. Ist doch gut. Also, das ist, also um da auf Ihr voriges Statement zurückzugehen, warum die Nation irgendwie so keine Rolle spielt, sondern die Region und dann das Transnationale, dem würde ich eigentlich auch so nicht zustimmen. Mhm. Was aber daran liegen mag, dass ich jetzt doch auch schon einige Jahre nicht mehr in Deutschland lebe, sondern in Italien und zwischenzeitlich in Israel. Und da ist dann die Herkunftsnation auf einmal doch sehr wichtig, selbstverständlich. Wenn man dort sagt, ja, ich komme aus Korbach, Waldeck, Hessen, leere Gesichter, natürlich. Die Nation im Inland ist bedeutungslos, weil man das irgendwo teilt. Während in dem Moment, wo man draußen ist, wird man viel stärker auf das Deutschsein, wenn man so will, zurückgeworfen. Ja. Und wird sich auch dieses Bezugsrahmens wieder bewusst, dass man weiß, okay, meine Rentenbeiträge, so ich denn eine Rente irgendwann bekomme, gehen nach Deutschland und mein Hartz IV bekomme ich nach der DIS irgendwann von Deutschland und so. Und ja, das war jetzt der geisteswissenschaftliche Pessimismus.
Aber ist Ihnen mal aufgefallen, wenn Sie im Ausland gelebt haben, ich habe auch eine Zeit lang im Ausland gelebt und im Ausland bin ich ganz selbstverständlich Deutsche. Wenn ich sage, ich komme aus Deutschland, bin ich für die Leute Deutsche. In Amerika ganz besonders. Und es fällt mir eigentlich immer nur in Deutschland schwer, mich als Deutsche zu präsentieren und meinem Gegenüber auch klarzumachen, doch, doch, ich bin auch eine von euch. Und dann kommen immer ganz, ganz komische Reaktionen. Und wie ich es ja auch gerade gesagt habe, es wird ja immer nach der Herkunft gefragt. Also im Ausland, zum Beispiel in der Türkei, das Herkunftsland meiner Eltern, da bin ich Deutsche. Das ist unglaublich, dass die das sogar schon akzeptiert haben, dass eine wie ich auch Deutsch sein kann und dass man eigentlich die Diskussion, ich würde Ihnen gerne zustimmen, dass Sie sagen, okay, wir haben das jetzt alles abgehakt, wir sind jetzt auf einer anderen Ebene. Leider Gottes sind wir noch nicht auf einer höheren Ebene. Wir sind leider noch da unten, müssen noch ganz, ganz viele in diesem Land davon überzeugen, dass eben eine Hatice und auch ein Ioma auch Deutsch sein kann. Und ich habe ganz, ganz eigenartige Erfahrungen, die ich mache, wo Menschen, wir reden hier nicht über einen rechten Rand, wir reden hier nicht über Menschen, mit denen man sich nicht auseinandersetzen würde wollen, wenn man sagen würde, die sind politisch nicht auf meiner Ebene. Wir reden über eine Mittelschicht, wir reden über ein Bürgertum, die mir dann sagen, nein, nein, also du bist Passdeutsche, du hast ja eine deutsche Staatsangehörigkeit, aber du bist ja keine Deutsche. Und wenn ich sowas höre, dann verlässt mich doch manchmal mein Optimismus. Und wir haben, glaube ich, durch diese Diskussion im letzten Jahr und durch die Debatten auch der letzten Jahre, der letzten 10 Jahre, sind wir ganz viele Schritte zurückgegangen zu diesem Deutschsein und Deutschfühlen. Ich habe mich früher deutscher gefühlt als heute übrigens.
Also wenn ich da kurz sozusagen, wir wollten ja Widerspruch und heftige Auseinandersetzung. Ich meine, natürlich kann ich Ihre persönlichen Erfahrungen nicht in Frage stellen, aber kann meine dagegen stellen, dass ich einfach sagen muss, in Deutschland bin ich mittlerweile ganz eindeutig Deutscher, in dem Moment, wo ich Deutsch rede wie ein Deutscher und einfach den Habitus eines Deutschen habe, wenn man so will, und als solcher erkennbar bin. In Italien bin ich kein Deutscher, in Italien bin ich Grieche, punktum. Wenn ich dort sage, ich bin Deutscher, dann gucken die mich groß an und sagen, na, du bist doch kein Deutscher, wie jetzt. Dunkle Haare und der Name und überhaupt. In Israel war das auch nicht immer so ganz selbstverständlich. Da war es dann manchmal etwas schwieriger, die Leute zu überzeugen, dass ich kein Jude bin, weil mein zweiter Vorname Avram ist, der die Leute glauben ließ, dass ich jüdisch sei. Aber also in Deutschland stellen sich diese Fragen viel weniger für mich.
Da habe ich meine Zweifel, aber...
Warum müssen wir überhaupt alles das, was unsere Identität ausmacht, immer in Geschichten verpacken? Ich meine, wir hören die gerne, wir lesen die gerne. Warum müssen wir sie zu einer Gruppe zusammenfassen? Und die Frage richte ich deswegen vor allem auch an Sie. Warum ist es eigentlich nötig, diese spezifische biografische Erfahrung, die Sie mit anderen teilen, gewissermaßen in einer Lobbygruppe zum Ausdruck zu bringen?
Es ist in erster Linie erst einmal wichtig, eine Lobby zu haben, um einen Reflexionsraum zu organisieren, wo Menschen, die immer mit so einem subtilen Nebel, was ist denn da und irgendwas ist komisch und ich komme nicht raus, die Gelegenheit haben, Anknüpfungspunkte zu finden. Also das sozusagen besprechbar zu machen. Also möglicherweise ist es tatsächlich so, dass es ein Stufenverfahren oder eine Stufenentwicklung gibt, wo man bestimmte Schritte in seiner eigenen persönlichen Selbsterkenntnis durchläuft, um dann einen Umgang damit zu finden, mit dieser Vielfalt der eigenen Identitäten. Und ich glaube, gerade in Bezug auf die dritte Generation in Ostdeutschland stehen wir da ganz am Anfang. Und bei mir klingt etwas ganz Schönes nach, was Sie, Frau Akin, gesagt haben, und zwar Ihre Beschreibung von Heimat. Ich glaube, es hängen ja an diesen auch Zuständen von Heimat, wie Heimat sich gestaltet, wie es sich dann entwickelt, daran hängen ja auch Emotionen. Und was ich mir gerade dachte, ist, dass in Bezug auf die dritte Generation Ost es ja leider so ist, dass unsere Heimat, unsere Kindheit, in der wir aufgewachsen sind, sich in einer so 100-150-prozentigen Art und Weise verändert hat und auch nach wie vor verändert, Stichwort demografischer Wandel, Schrumpfung, dass wir das Gefühl haben, uns entrinnt unsere Heimat eigentlich aus allen 10 Fingern. Nicht nur, weil wir nicht mehr da sind, also das spreche ich natürlich nicht für alle, sind ja auch noch da. In Sachsen-Anhalt habe ich jetzt gehört, 14% unter 30-Jährige. Also sie sind noch da, aber eigentlich auch nicht mehr, also nicht mehr als wirklich ernstzunehmende Trägergruppe, die da auch jetzt, sage ich es mal, intellektuell avantgardistisch bestimmte Erneuerungs- und Innovationsprozesse in Gang setzen könnte. Also sie sind nicht mehr da, sondern sie sind abgewandert. Und wenn sie zurückkommen, so geht es mir, dann sehe ich in Rostock tatsächlich nur noch ältere Leute mit Rollatoren. Und ja, wenn ich aus Rostock rausfahre, Dörfer, wo langsam aus Straßen ja tatsächlich dicht gemacht werden oder Wasserversorgung, wo sich entschieden wird, auch Dörfer aufzugeben. Ja. Und dann im Grunde in so einer Situation zu sein, gehe ich jetzt zurück oder nicht? Welche Möglichkeiten gäbe es? Habe ich eine Verantwortung, mich dafür irgendwie auch einzusetzen? Und vor allem, was macht das mit mir eigentlich emotional, wenn ich sehe, was mit Heimat tatsächlich passiert?
Jetzt würde ich trotzdem nochmal nachhaken wollen. Würden Sie sagen, das, was Sie als Ihre Identität beschreiben, ist etwas, was es nicht leicht hat, sich unter den politischen Bedingungen der Bundesrepublik Deutschland, wie wir sie heute haben, zu artikulieren, weshalb Sie sich mit anderen zusammenschließen, weil man dann in der Gruppe stärker ist?
Meine Antwort ist ja.
Erstaunlich. Herr Gabowitsch, ich habe manchmal das Gefühl, es ist so einleuchtend, dass jeder, der sich in irgendeiner Weise beschreibt, sich zu einer Gruppe zusammentut, könnte es sein, dass wir so eine Explosion an Minderheitsgruppen dann haben und irgendwann gar nicht mehr wissen, wie viele Rücksichtnahmen auf wie viele Unteridentitätsgruppen wir noch managen müssen.
Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, wir haben ja gerade in den Vereinigten Staaten und auch in Kanada schon ein paar Jahrzehnte vorher gesehen, wie das funktioniert und wohin das führen kann. Es gab nämlich einen Mehrheitsdiskurs, also so, wer von Ihnen Fan von Mad Men ist oder solchen amerikanischen Fernsehserien, wo sozusagen das angeblich idyllische, weiße, männliche Amerika so der 50er, 60er Jahre dargestellt wird, versteht, wovon ich rede. Und dann sind viele, viele Minderheiten, oder was heißt Minderheiten? Frauen, ja. Afroamerikaner, also Leute, von denen es Millionen gibt oder Abermillionen, haben gesagt, hallo, Moment, mich gibt es auch. Ich möchte auch akzeptiert werden und zwar in meiner Eigenständigkeit. Ich bin anders als ihr und als solche möchte ich akzeptiert werden. Und da kommen wir wieder zu der Frage nach der Geschichte. Ja? Also Nation oder Identität ist ja grundsätzlich erstmal eine Ansammlung von Institutionen, die uns irgendwie akzeptieren und die uns irgendwie eine Identität zuweisen. Mit Geburtsurkunden, Pässen und einfach dem Verfahren, wie auf irgendeinem Amt mit uns geredet wird. Und wenn wir uns in dem nicht wiedererkennen, wieder mit uns verfahren wird, dann müssen wir sozusagen dagegen anerzählen. Wir müssen dagegen anreden. Und je fremder wir uns fühlen gegenüber diesem offiziellen Diskurs, desto länger und komplizierter wird diese Erzählung, weil wir nämlich mehr von uns erzählen müssen, um zu zeigen, dass auch wir normal sind. Und deshalb muss eben vielleicht die dritte Generation Ost heute erzählen, ja Moment, nicht nur die Wessis mit ihrer Vergangenheitsbewältigung und diesem ganzen Zeug, das man schon längst kennt, sind normal, sondern wir auch. Ja? Oder mir geht es oft so, wenn jemand meinen Namen sieht oder hört, dass ich aus Russland komme, ah ja, Russlanddeutscher, sage ich nee. Dann sagen die, wenn sie ein bisschen mehr wissen, ah ja, Kontingentflüchtling, sage ich nee, tut mir leid. Dritte Welle, Emigration 1980, damals gab es eine Handvoll Leute aus der Sowjetunion und das muss ich alles erzählen, wenn es mir aus irgendeinem Grund darauf ankommt, dass die Leute auch mich irgendwie in meiner Biografie akzeptieren. In den meisten Fällen ist mir das egal, dann sage ich Pakistan und Schluss. Ja, aber deshalb braucht man die Erzählung, um eben gegen diese bereits institutionalisierten Sachen anzukämpfen.
Leuchtet mir sehr ein, ich frage mich als Advocatus Diaboli, aber dann doch, haben wir eigentlich ein Recht, und es geht ja dabei vor allem um gesellschaftlich, staatlich organisierte Strukturen, haben wir eigentlich ein Recht, immer zu so behandelt zu werden in unserer fein ziselierten Identität? Oder müssen wir als Staatsbürger nicht auch gewissermaßen den etwas robusten Zugriff größere Verallgemeinerungen ertragen? Und das meine ich sehr im Ernst. Also ist es eigentlich eine sinnvolle Vorstellung zu sagen, ich erwarte von den anderen 79 Millionen Deutschen, dass sie meinen Namen Idrumma, wenn sie ihn hören, sofort als Deutsch wahrnehmen. Denn sie können, wenn sie erstmal meine Geschichte gehört haben. Oder heißt nicht Leben in großen Zivilisationen, dass man sich gewissermaßen robustere Zugriffe auch gefallen lassen muss?
Also ich fände das wunderbar, wenn wir in Deutschland hätten, wo keiner mehr nachfragt. Also natürlich, dann hätten wir eine Runde wie diese nicht. Ich hätte, glaube ich, keine Arbeit mehr. Ich könnte keine Bücher mehr schreiben. Keine Geschichten mehr erzählen. Ich müsste mir einen neuen Beruf suchen. Natürlich, ich bin ja auch in dem Bereich tätig. Aber auf der anderen Seite, wenn ja jetzt eine gute Fee käme und würde sagen, Frakchen, Sie können sich jetzt aussuchen, entweder die nächsten 50 Jahre jetzt weiter mit dem Thema Ihr Geld verdienen oder auf einen Schlag einfach das Thema ausradieren. Wir sind eine Gesellschaft. Wir sind ein Volk. Wir sind ein Deutschland. Und ich müsste nie wieder diese Fragen beantworten. Ich würde mich, ich schwöre es Ihnen, sagen oft Türken übrigens, ich schwöre. Das ist, weiß auch nicht, woran das ist. Ich weiß nicht, woran es liegt. Aber das ist irgendwie drin. Das ist auch ein Teil von mir. Ich würde mich für das Zweite entscheiden. Dass wir nicht mehr darüber diskutieren müssen. Und dass
es ist aber, glaube ich, ein Zustand, den es in der Weltgeschichte noch nie gab, der insofern auch mindestens utopisch, wenn nicht total unwahrscheinlich ist.
Man kann ja Visionen haben. Nein, ich würde mir vielleicht wünschen, dieses Robuste, das haben wir mit Migrationshintergrund sowieso schon alle. Also wir müssen ja wirklich, ich will jetzt hier nicht jammern, um Gottes Willen, aber wir müssen schon einiges ertragen. Die anderen müssen auch viel ertragen. Also ist nicht so, dass jetzt die deutsche Mehrheitsgesellschaft jetzt irgendwie sich hinsetzt und sagt so, nee, uns geht's prächtig, wir müssen die Dinge nicht hören. Ich meine, die aus Bayern müssen auch eine Menge ertragen. Also im Grunde hat jeder sein Päckchen zu tragen. Und das ist auch in Ordnung so. Und die Schwaben, ich hatte gestern eine Lesung in Stuttgart und wenn sie dann da ankommen und ein junger Mann sagt, ja, du bist ja goldig, dann sage ich mir auch, naja, der hat auch sein Päckchen zu tragen, weil er muss den Rest seines Lebens mit dieser Sprache leben. Dann sage ich, naja, dann bin ich doch lieber Türke, habe lieber den türkischen Migrationshintergrund. Und also im Grunde, wenn mal jeder, egal woher er kommt und woran er glaubt, mal so ein bisschen in sich hineinhorcht, haben wir ja alle so unsere kleinen dunklen Ecken und im Grunde sind wir da schon robust, denke ich mal. Und das Schönste ist ja, wenn wir darüber lachen können, über unsere Unterschiede. Es gibt eine Menge Dinge, die sind nicht besonders lustig und da könnte man sich ja dann auch mal mit der Ernsthaftigkeit dann dran wagen und mit einer Seriosität und auch mit einem tatsächlichen Interesse, um nochmal auf den Herrn zu sprechen zu kommen, weil der hat ja nichts Neues erzählt, sondern der hat einfach mal das alles so von sich gelassen und dann hat er gesagt, so, und jetzt guckt mal zu, wie er damit zurechtkommt. Und das ist ja nicht das, was diese Diskussion und auch dieses Thema Integration, auch Identität, wo wir stehen bleiben sollen, sondern wenn jemand wirklich Interesse daran hat, ein seriöses Interesse daran hat, das zu verändern, auch die Probleme in diesem Land zu verändern. Ich möchte nicht Probleme besprechen, wir sind ja heute auch wieder in einer Runde und ich mache diese Erfahrung sehr, sehr häufig. Ein Satz noch, meistens sitzt man zusammen, um Probleme zu besprechen. Ich möchte Probleme besprechen, um sie zu lösen. Das ist mein Ansatz. Und nicht einfach immer wieder in die nächste Generation hineintragen und in die nächste Generation hineintragen. Und da bin ich sehr robust und wir können gerne darüber reden.
Es klingt immer der Tenor an, dass die Buntheit ein Wert sei, wo sich Deutschland glücklich schätzen könne, ihn nun endlich auch erreicht zu haben. Wie sehen Sie das, Herr Panayiotidis? Würden Sie sagen, ist die Buntheit tatsächlich etwas, was wir verklären oder anhimmeln sollten, oder ist es einfach nur ein Faktum, das Faktum der Diversität, das zum Beispiel natürlich auch sehr viele Probleme mit sich bringt, die es dann in der einen oder anderen Weise zu lösen gibt. Ich habe manchmal das Gefühl, wir führen auch so ein bisschen einen kitschigen Buntheitsdiskurs. Könnte das sein?
Das kann sehr gut sein, ja. Also ich meine, Buntheit, mein Eindruck war schon von früher her immer, dass ein großer Teil der Buntheit wird eigentlich aufs Essen reduziert. Das ist nicht unwichtig, also das möchte ich in keinster Weise hier in Frage stellen. Aber das ist meine, das wäre vielleicht eine Frage, wo Frau Akgün vielleicht auch was dazu weiß, wo eigentlich die Obsession mit Migration und Essen herkommt. Von wegen scharfe Soße und Dessert und so weiter. Cem Özdemir schrieb Currywurst und Döner und was weiß ich, Tante Semra im Leberknödelland haben wir auch schon gesehen. Diese Buntheit wird auf der Ebene durchaus gesehen. Musik, ja, aber ich weiß nicht, ein bisschen weniger. Zumindest, weiß ich nicht, Tarkan war mal eine Weile groß, aber die Dönerbude ist dann doch dominanter als Inbegriff neuer deutscher Buntheit. Ob das jetzt ein Wert an sich ist, ein Faktum, ja. Was man dann draus macht, ist dann die Sache. Ich meine, ich fand die Punkte, die Mischa Gabovic aufgebracht hat, durchaus interessant. Was passiert dann mit den Leuten, die auf einmal als grau gelten sozusagen, wenn alle anderen bunt sind? Mhm. Das ist dann ja doch nach wie vor 55% auch in diesem Saal. Ja. Was passiert dann damit und was passiert, wenn wir das Beispiel von wegen hier, was, USA, dass sich dann auf einmal jeder zu Wort meldete? An irgendeiner Stelle ist man dann ja dazu gezwungen, wenn die fein ziselierte Buntheit ein Wert an sich ist, zu sagen, ja Moment, ich habe aber auch ein Achtel irgendwas.
Ja.
Ein Tropfen Farbe.
Frau Letrari, warum ist es den Ostdeutschen nicht mehr gelungen, sich kulinarisch wenigstens in Gelten zu bringen?
Der Bräuler, immerhin.
Aber ich muss Ihnen recht geben, ich suche regelmäßig, wenn ich im Osten bin, Restaurants auf, wo es noch das Würzfleisch gibt mit der Worcestershire-Soße. Mhm. In der Tat. Mhm. Und Grillhähnchen mag ich nach wie vor, weil auch da Kindheitserinnerungen aufkommen. Tatsächlich. Aber man könnte noch mal wieder dazu übergehen, es gab so Fässer, große, mit lauter Sauerkraut drin und dann ganz spannende Tüten, wo das dann so reingemacht wurde und man auf dem Weg nach Hause schon aus der Tüte das frische Sauerkraut essen konnte. Okay, das ist jetzt die Ostalgie. Ich würde ganz gerne nochmal zu dem Punkt Buntheit als Wert. Das mag ja sein, dass sich das sozusagen im Diskurs schon durchgesetzt hat. Fakt ist doch aber auch eins, es muss sich ja nicht im Diskurs durchsetzen, es muss sich ja letztlich als Kompetenz bei jedem Einzelnen niederschlagen. Und da, glaube ich, sind wir möglicherweise durch auch die deutsche Einheit, also dass auch Ostdeutschland jetzt zu Gesamtdeutsch dazugehört, noch an einem Punkt, wo es wahrscheinlich noch mal länger als Frau Akün das sowieso annimmt, dauern wird. Weil das muss man ja schon auch selbstkritisch mal betonen, dass wir im Osten das Thema Kompetenz, um mit Andersartigkeit umzugehen, möglicherweise noch auf einem ganz anderen, jetzt sind wir wieder bei dem Stufenverfahren, auf einer ganz anderen Stufe sozusagen vorfindet. Und darum geht es doch, dass mich das nicht mehr befremdet, X oder Y zu sehen oder ich sozusagen dann unbewusst Ängste habe, weil ich es nicht einordnen kann, wenn jemand einen komischen Namen hat und ich nicht frage oder ich mich nicht traue. Also muss ich sagen, ganz ehrlich, habe ich, Frau Akinin, sagte ich das auch oben im Vorgespräch, ich fand das super, mit was für einer Offenheit Sie losgegangen sind und wie spricht man den Namen jetzt direkt aus. Ich traue mich, das nicht zu fragen. Ich versuche dann immer zu vermeiden, sozusagen, wenn ich mit jemandem spreche, deren Namen ich nicht aussprechen kann, erstmal, oder Angst habe, es falsch auszusprechen, ihn nicht zu sagen. Und das kann ja eigentlich auch kein Weg sein. Und das meine ich mit Kompetenz.
Mir geht es ja ähnlich wie Frau Eichel. Seit ich denken kann, stehen immer Menschen vor mir und ich sehe, sie wollen nur eines, nicht nur, das wäre falsch, aber sie wollen eines ganz besonders gerne wissen, was für Wurzeln habe ich? Und ich finde, mir geht es umgekehrt auch so. Ich will es auch immer von allen wissen. Deswegen habe ich
das war Ihre erste Frage, Herr Marco.
Das war meine erste Frage auch an Sie.
Wo kommt denn ab?
Deswegen habe ich beschlossen, immer sehr brav und zielstrebig meine Genealogie darzulegen. Herr Gabovic, was Sie erzählt hatten, war so interessant und es erinnerte mich an ein Beispiel eines Freundes, der hatte eine Professur in Harvard und dann ging es um die Tenure, also diese dauerhafte Lehrverpflichtung und in dem Verfahren rasselte er durch, weil er dann der fünfte weiße Mann gewesen wäre und es musste dringend eine Frau Tenure bekommen. Und in dem Moment erinnerte sich dieser Freund, dass er 16. Indianer ist. Und 16. Indianer in den USA wird noch in den Pass eingetragen. Aber seine Mutter hatte das versäumt, das als Kind zu machen und ihm das später immer gesagt, lass das doch eintragen. Heute fragt er sich natürlich für einen Moment, war das ein Fehler? Hätte er gewissermaßen nicht auch dieses nur 16. Minoritär-Identitäre amtlich gehabt, wäre er heute lebenslang Harvard-Professor gewesen. Finden Sie das einen sinnvollen Umgang mit Identitäten? Als ich zum ersten Mal einen amerikanischen Pass vor mir liegen hatte von jemandem, da stand Kaukasier drin oder Caucasian, nämlich für den weißen Amerikaner, dachte ich, das sei ein Witz.
Ja, das ist, also gerade das mit dem Kaukasier ist für mich, der ich den Kaukasus so ein bisschen kenne, natürlich immer ein Witz. Aber das hat damit überhaupt nichts zu tun, aber das muss man dort immer erklären. Aber das ist schon richtig. Es gibt zwei völlig diametral entgegengesetzte amerikanische Modelle. Es gibt einmal das Modell der herausgekehrten Identität, wo man sich also immer überlegen muss, was habe ich denn noch für Wurzeln, die ich irgendwie einsetzen kann. Das hat aber natürlich auch ganz seriöse Hintergründe, denn es ist ja tatsächlich so, dass über gute 200 Jahre jemand, der afrikanischer Herkunft war, ein Hundeleben führte in den Vereinigten Staaten von Amerika und zwar auch im Norden. Ja? Und deshalb diese ganze Idee mit der Affirmative Action, also mit der positiven Diskriminierung von Leuten, die aufgrund ihrer Herkunft tatsächlich benachteiligt waren, das war ja nicht dumm. Gleichzeitig gibt es das Modell der Identitätsblindheit, Und ich war selber 3 Jahre in Amerika und habe sehr enge Freunde, bei denen mir irgendwie nie eingefallen wäre, sie nach ihrer Herkunft zu fragen. Irgendwann habe ich zufällig erfahren, sein Vater ist aus Syrien eingewandert oder sein Vater war irgendwie politischer Flüchtling aus Argentinien oder sowas. Das war nicht so, wie es in Deutschland tatsächlich ist, dass man, wenn man jemandem vorgestellt wird, erstmal tatsächlich wissen muss, wo kommst du denn her mit so einem komischen Namen? Ja? Also es gibt sozusagen diese beiden Kulturen und es gibt dementsprechend auch 2 Wege, sich zu behaupten. Zum einen gibt es den Weg, man setzt sich einfach durch, ganz unabhängig davon, was man war oder was man hat. Und da muss man sich im Klaren sein, dass es da immer bestimmte Formen von sozialem Kapital gibt, über die man sich selbst vielleicht einfach nicht im Klaren ist. Ja? Ich habe mir meinen Erfolg selber zusammengeschneidert, sagt man gerne in Amerika. Oft hat es aber damit zu tun, dass man eben das Glück hatte, in eine gute Schule zu gehen. Ich weiß nicht, Eltern mit Connections zu haben und so weiter und so fort. Gleichzeitig gibt es eben das Modell, dass man manchmal das Glück hat, sich durchzusetzen, weil man eben, ich weiß nicht, einen afroamerikanischen oder einen Native American Hintergrund hat und so weiter. Und man kann weder das eine noch das andere verteufeln. Es kommt auf die Situation an.
Verehrtes Publikum. Verehrte Podiumsgäste, ich danke Ihnen sehr, dass Sie allesamt gekommen sind. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit, auch für die Geduld, die Sie hat. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.
Im Hörsaal verfolgten Sie heute eine Veranstaltung vom 28. Oktober vergangenen Jahres im Jüdischen Museum in Berlin unter dem Thema Visionen der Zugehörigkeit Juden, Türken und andere Deutsche. Über die Vielfalt der bunt gewordenen deutschen Gesellschaft referierten und diskutierten Yannis Panayotidis vom European University Institute Florenz, Hatice Akyün, Schriftstellerin und Journalistin, Adriana Letrari, die das Projekt Dritte Generation Ostdeutschland aufgebaut hat, sowie Mischa Gabovic vom Einstein Forum. Moderator war Iljoma Mangold von der Zeit. Veranstaltet hat das Symposion das Jüdische Museum Berlin, das Netzwerk Deutschland Plus sowie das Einstein Forum.
D-Radio Wissen. D-Radio Wissen. Hörsaal.